Das Chaos-Szenario für alle, die mit IT-Sicherheit, Infrastruktur in Unternehmen zu tun haben und verantwortlich sind. An einem Dienstagmorgen werden um 9.25 Uhr bei allen Mitarbeiterinnen die Prozesse am Computer extrem verlangsamt. Nein, nicht ganz. Im Postfach landen hingegen ungewöhnlich viele Mails unbekannter Absender. Sie wurden gehackt, lahmgelegt für Tage oder gar Wochen. Lösegeldforderung oftmals auch inklusive. Ein immenser Schaden. Willkommen zur 55. Innovation Night hier im Kompetenzcenter Rheintal im Millennium Park in Lustenau. Die Innovation Night ist eine Initiative von IV, Vorarlberger Nachrichten, Wistu und der Prisma Unternehmensgruppe. Mein Name ist Bettina Meyer-Ortner. Schön, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Cybersicherheit, welche Rolle spielt da der Mensch, welche KI? Cybersecurity, Cybercrime und Angriffe auf Unternehmen. Roger Halper, da vorne, ist Chief Security Advisor für Microsoft in Europa, Afrika und Mittlerer Osten. Er wird uns einen spannenden Einblick in die Welt der Cybersicherheit gewähren und neueste Strategien gegen Cyber-Eingriffe definieren. Er berät Führungskräfte in öffentlichen und privaten Sektoren, pflegt Beziehungen zu Branchenführern und Sicherheitsgemeinschaften sowie zu Regierungs- und Nachrichtendiensten weltweit. Der Schweizer ist Masterabsolvent in Informatik an der ETH in Zürich und zertifizierter Informationssicherheitsexperte. Und wie er mir vorhin noch kurz erzählt hat, doziert er an der ETH auch. Also man kann Kurse in dem Fall bei ihm belegen. Herzlich willkommen, Roger. Es freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, guten Abend. Also als ich die Anfrage gekriegt habe, habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Also Sie machen eine Innovation Night und wollen über Cybersecurity sprechen. Und dann kommen Sie noch so zahlreich. Ist doch schon sehr speziell. Ich werde versuchen, Sie ein bisschen in meine Welt mitzunehmen, Ihnen ein bisschen meine Welt zu zeigen, Sie aber dann nicht so alleine zu lassen. Ich habe oft das Gefühl, wenn Leute wissen wollen, wie meine Welt ausschaut und wie die Welt der Kriminellen ausschaut, ich sage dann oft, das ist so morbider Voyeurismus. Mega spannend, aber was mache ich jetzt damit? Aber bevor wir Richtung Security gehen, ich meine, wir sind alle fasziniert von der Welt der KI, denke ich. Und wir haben die alle erlebt vor anderthalb Jahren, als sie begonnen hat mit den Large Language Models und wir ChatGPT zum ersten Mal erlebt haben. Und jetzt kommen so die Reaktionen, was machen wir damit und will ich das überhaupt und was macht das aus Sicherheitsgründen? Darauf komme ich noch zurück. Ich bin zum ersten Mal in meiner Karriere, und ich mache jetzt Security seit 25 Jahren, der Überzeugung, wir haben eine Chance, vor den Angreifer zu kommen. Dank KI. Ich werde Ihnen noch erklären, warum. Aber ich nutze die KI auch im Alltag und ich wurde vor einiger Zeit, habe ich eine Demo angeschaut und die war für mich absolut faszinierend. Ich ging hin und habe gesagt, ich hätte gerne, ging auf Bing, in unserem Fall logisch. Ja? Ich ging auf Bing und habe gesagt, kreier mir ein Bild, einen Park mit einer Bank und ein paar Ballonen. Die sehen Sie da. Also ich mache es typischerweise live, aber meine Internetverbindung war so langsam heute. Ich dachte, ich mache es vorbereitet. Der andere dachte, wenn Sie mit KI eine Demo machen, wissen Sie nie genau, was rauskommt. Aber ich habe dann dieses Bild genommen und habe es wieder Bing gegeben. Also vorher war er noch da und hat mit mir gesprochen. Und habe ihn gefragt, da sind wir, was geschieht, wenn ich die Schnüre durchschneide? Das ist eine andere Session. Also ich habe dasselbe Bild runtergeladen, wieder hochgeladen, habe gefragt, was geschieht jetzt, wenn ich die Schnüre durchschneide? Und er erklärt mir jetzt sehr ausführlich, dass die Ballons wegfliegen würden. Und übrigens auf dem Bild hat es eine Parkbank mit Ballonen in verschiedenen Farben. Denken Sie mal darüber nach, wenn ich heute mit Kunden spreche über KI und darüber spreche, was wir damit tun können, habe ich das Gefühl, wir sind noch dort, wo wir das tun, was wir bereits getan haben, einfach ein bisschen schneller und wir nutzen jetzt KI dazu. Wir sind noch nicht in der disruptiven Welt angekommen. Überlegen Sie sich mal, was Sie mit dieser Technologie tun können. Und dann kommt natürlich schon die nächste Frage, wie sichern wir das denn? Wie gehen wir jetzt damit um, dass die Daten irgendwo in einer KI landen, irgendwo in der Cloud? Ich komme noch darauf zurück. Aber ich einfach so, das ist so meine Faszination, was Sie damit tun können. Und wenn Sie, wir haben vorher ein bisschen geplaudert, haben ein bisschen über die Co-Piloten geplaudert, die wir ja sehr intensiv in den Markt bringen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin ungefähr 80% da. Die anderen 20% muss ich noch selber denken und das ist ja auch schön so. In der Security reicht das nicht. Wir werden darüber mal ein bisschen sprechen. Zu Beginn wurde ich gefragt, ich soll Security in 4 Worten, war es glaube ich, erklären. Übrigens, man hat auch gesagt, ich spreche Dialekt. Ich gebe mir Mühe, Hochdeutsch zu sprechen, wie Sie hören können, ich bin Schweizer. Security in 4 Worten zu erklären, das ist sehr schwierig. Ich war seinerzeit mal CISO bei Swisscom als direkter Anhängsel des CEOs und meine große Herausforderung war immer, wie erkläre ich der Konzernleitung, was ich will. Und da haben Sie als Sicherheitsmensch 2 Optionen. Sie gehen hin und sagen, wenn Sie das nicht tun, dann wird was Böses geschehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kindern hat, aber bei meinen Kindern hat das so 1 Woche gehalten im Maximum. Nachher war es wieder vorbei. Bei der Konzernleitung war es nicht anders, außer wir wurden wirklich kompromittiert. Und ich habe dann immer versucht, so die Brücke zu bauen zwischen Sicherheit und dem Erfolg des Geschäftes. Und wenn Sie sich überlegen, was eine IT-Organisation auf dem Tisch hat, da sind das hunderte von Themen. Und interessanterweise, die KI, die Sie hier auf dem Slide auch sehen, treibt momentan extreme Transformationen. Ich arbeite mit einer Bank in Dänemark, die war nie Cloud, schon gar nicht mit vertraulichen Informationen und schon gar nicht zu einem amerikanischen Unternehmen. Der CEO ging dann nach Seattle, hat unseren CEO getroffen, kam zurück und gesagt, ich will KI. Und wir haben mal begonnen, darüber zu sprechen. Dann hat er gesagt, ja, um Go zu erstellen, das ist soweit okay. Kann man machen, ist nicht so ein Thema. Der zweite Anwendungsfall, den er gebracht hat, war, ich würde gerne unseren Kunden einen Bot zur Verfügung stellen, um mit KI über die Finanzgeschäfte des Kunden zu sprechen. Dann waren alle total begeistert und ich saß dann in diesem Call drin und habe gesagt, du, jetzt aber einfach um klar zu sein, wir sprechen jetzt von Kundendaten in der Cloud. Also das, was ihr immer gesagt habt, wollt ihr nicht, könnt ihr nicht, dürft ihr nicht. Ja, ja. Okay, und wie sieht es jetzt aus mit dem rechtlichen Rahmen? Ja, das lösen wir dann. Also KI ändert einiges, wie wir die Welt anschauen, Stand heute, aber es sind auch andere Themen, also die Zusammenarbeit, all die Digitalisierungsthemen, die Sie sehen. Und was Sie eigentlich brauchen als Sicherheitssicht, und wenn Sie da einen deutschen Begriff haben, ich bin gerne ein Abnehmer, ich habe noch keinen gefunden, eigentlich will ich als Security-Mensch so eine Trusted Digital Fabric bauen, also so eine Plattform, wo ich all diese Themen drauf pappen kann und auf die ich mich verlassen kann. Was immer jetzt verlassen heißt. Und das muss geschehen hybrid, weil Sie viele Informationen noch lokal haben auf ihren Umgebungen, plus in mehreren Clouds. Das ist die Realität. Dort müssen wir hin. Und jetzt erklären Sie mal der Geschäftsleitung, was ich da will, was Security angeht. Das geht nicht. Aber wenn ich über Resilienz spreche, geht's. Eigentlich will ich, dass das Ding einfach funktioniert, egal was geschieht. Und Sie können die Slides übrigens haben, wenn Sie wollen, also Sie müssen auch nicht fotografieren, aber die NIST, das ist der amerikanische National Institute for Standards and Technology in den USA, hat eine interessante Definition gebracht. Ich will, dass meine IT funktioniert, auch unter Stress. Und Stress kann sein, es brennt. Stress kann sein, ich habe einen Stromausfall. Stress kann sein, ich habe eine Überflutung oder eine Ransomware-Attacke, einen Sicherheitsvorfall. Und ich will, dass Ihre Kerngeschäfte im Business weiterhin funktionieren. Und dann will ich wieder zurück zum Normalen. Da brauchen Sie zum Beispiel ein Backup. Ein Backup, von dem Sie wissen, dass Sie es zurückspielen können. Ich weiß nicht, Sie können sich vielleicht erinnern, als Russland die Krim besetzt hat, hat Russland auch die Ukraine angegriffen mit einer Ransomware-Attacke. Das Ding hieß WannaCry. Es war nicht sehr sauber programmiert, weil eigentlich hätte es in der Ukraine bleiben sollen, was nicht geschehen ist. Es war ein Riesenvorfall quer über die ganze Welt. Und es gab einen sehr bekannten Vorfall bei Maersk, dem Logistikunternehmen. Die waren 2 Wochen weg oder 3 Wochen weg aus dem Business. Der einzige Grund, warum sie zurückkamen, war, weil es noch einen Server gab, das ist jetzt wirklich kein Witz, in Afrika, irgendwo mitten im Busch, der hatte eine schlechte Verbindung. Und der hat nicht mitgekriegt, dass die anderen Kollegen verschlüsselt wurden. Da hat man die Harddisk ausgebaut und per Flugzeug nach Europa geschippt, um die Firma wieder zurückzubringen. Also ein Backup zu haben, um zu verstehen und in der Lage zu sein, das Ganze zurückzuspielen, wenn die IT wegfällt, hilft im Thema Resilienz. Aber wenn wir da einen Schritt zurückgehen, und das ist für mich eine der größten Änderungen in der Security, die ich gesehen habe in den letzten Jahren. Als ich begonnen habe, habe ich Burgen gebaut. So Burgen mit großen Mauern und Wassergräben und Zugbrücken und Wächtern, und die Guten waren drin und die Bösen waren draußen. Vielleicht kennen Sie Robin Hood, den Film mit Kevin Costner. Gehen Sie mal auf YouTube, suchen Robin Hood, The Circle of Stones. Das ist die Szene in Robin Hood, bei der der Sheriff von Nottingham Lady Marian vorstellt als seine Braut. Und das ist ein Riesenanlass in der Burg. Und jeder, der rein muss, muss die Waffen abgeben. Selbstverständlich wird kontrolliert. Da kommt der Mönch, das Catering. Mit dem Bier, mit dem Leprakranken nebenhin. Wird durchgewunken. Die Bösen sind jetzt auch drin. Die Frau von Little John ist schon drin, wirft die Seile von innen nach außen und kriegt so die Waffen in die Burg. So läuft ein Angriff übrigens im Cyberumfeld, genauso. Also das mit den Mauern hat wahrscheinlich noch nie funktioniert. Und wenn wir heute über Security sprechen, dann akzeptieren wir und gehen davon aus, dass wir kompromittiert werden. Dass dieser Blitz, den Sie hier sehen, auch wirklich geschieht. Wir haben vorhin ein bisschen über Phishing noch geplaudert. Angriffe auf Unternehmen. Wir wissen von Zahlen, dass zwischen 5% und 20%, irgendwo dort in der Mitte, der Mitarbeiter auf jede Phishing-Mail klicken, die sie kriegen. Heute früh hat bei uns intern im Unternehmen eine Phishing-Simulation stattgefunden. Und ich kriegte ein Mail, Non-Disclosure Agreement, also eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Und mich hat es wirklich um ein Haar erwischt, weil ich auf eine gewartet habe, die hätte ich unterschreiben muss. Also das Timing war wirklich perfekt, das war jetzt ein reiner Zufall. Aber Sie werden zwischen 5% und 20% der Mitarbeiter haben, die auf die Phishing-Mails klicken. Wenn ein Mitarbeiter ein solches Mail öffnet, wissen wir von den Zahlen, dass sie im Mittelwert 60 Minuten haben, bis der Angreifer auf ihren Rechner sich verbindet. Mittelwert. Das heißt, 50% der Angriffe sind kürzer. Das heißt, sie werden innerhalb von Minuten einen Teil ihrer IT verlieren, wenn das geschieht. Innerhalb 90 Minuten im Mittelwert wird sich der Angreifer von ihrem Rechner wegbewegen. Und wenn Sie nur, Sie sollen zwei Dinge mitnehmen, das ist das eine von heute. Wenn ein Sicherheitsvorfall geschieht, haben Sie keine Zeit. Also Sie werden sich auf die Automatisierung in dem Umfeld verlassen müssen. Und da sind wir nicht gut als Menschen. Die Maschine greift in meine IT ein. Bei uns intern ist es so, dass wenn ein Benutzer irgend so ein komisches Verhalten zeigt, wird sein Benutzer-Account gesperrt. Zum Teil maschinell, zum Teil manuell, innerhalb Minuten. Und ob es jetzt der CEO ist oder ich, ist völlig irrelevant. Nee, ist eigentlich andersrum. Wenn es der CEO ist, sollte es schneller gehen, weil wir keine Zeit haben. Die Minuten, die sind absolut essentiell in einem solchen Fall. Also alles, was Sie hier im Bereich Detect und Respond sehen, da spielt die Zeit eine sehr wesentliche Rolle. Und das ist eigentlich logisch. Wie gehen Sie vor, wenn es brennt? Ja, Sie versuchen zuerst mal den Brand einzudämmen. Das ist das Wesentlichste. Hier geht es einfach ein bisschen schneller. Wenn wir uns jetzt die Welt der Bösen mal ein bisschen anschauen. Wissen Sie, typischerweise, wenn ich mit kleineren und mittleren Unternehmen spreche, dann sagen die, ja, ich bin viel zu klein für solche Angriffe. 70% der Ransomware-Attacke letzten Jahres, also Attacken, bei denen ihre Umgebung verschlüsselt wurde, waren bei Unternehmen kleiner als 500 Leute. Denen ist doch egal, wie groß das sind, solange sie bezahlen, sind sie ihr Freund. Das ist ein reiner Business Case, wie bei Ihnen auch. Kosten tief, Einkommen hoch, machen wir doch. Der größte Ransomware-Spieler auf der Welt ist die Regierung von Nordkorea. Die brauchen Geld, um ihr Raketenprogramm, ihr Nuklearprogramm vorwärts zu treiben. Russland begibt sich in dieselbe Richtung im Moment. Also denken Sie daran, Sie sind nicht zu klein. Sie sind auch Teil derjenigen, die hier mitspielen und Teil der Opfer. Das, was Sie unten links sehen, ist das, was mich sehr beunruhigt. Ein Password Spray ist ein Angriff, früher haben wir das so gemacht, ich habe Ihren Account genommen, Ihren Benutzer, und habe mal den Duden genommen und habe mal alles, was im Duden stand, auf Ihren Account losgelassen, bis ich Ihr Passwort gefunden habe. Heute drehen wir es um. Wir nehmen ein Passwort und dann nehme ich Ihren Account und Ihren Account und Ihren User und Ihren User. Das ist viel schwieriger zu entdecken. Sonst sehe ich ganz viele fehlgeschlagene Logons. So sehe ich die verteilt. Die sind sehr erfolgreich. Russland ist sehr stark da drin. Und die haben abgehoben. Benutzername, Passwort, und das ist Nummer zwei, das Sie mitnehmen sollen. Benutzername, Passwort in der heutigen Welt ist vorbei. Müssen Sie nicht mehr nutzen. Sie brauchen einen weiteren Faktor. Das ist ja Ihr Handy, am besten ohne Passwörter. Das ist die Art und Weise, wie wir heute Accounts schützen müssen. Weil es beginnt immer hier. Was Sie typischerweise auch sehen, ist, wie ich Ihnen jetzt gesagt habe, ein großer Teil der Angriffe erfolgt über Ihre Identität. Ich will Sie werden in der digitalen Welt. Ich will Ihren Benutzer übernehmen in der digitalen Welt. Das ist das Erste, was geschieht. Weil viele Firmen denken dann über Verschlüsselung nach und weiß ich was alles. Das ist in dem Moment, wo ich Sie bin, ist das völlig nutzlos, weil ich greife auf dieselben Daten zu wie Sie. Also gehen Sie davon aus, dass Accounts kompromittiert sind, und ich komme darauf noch zurück, und gehen Sie davon aus, dass Sie Benutzername, Passwort auch entsprechend schützen müssen. Wir sehen viele Ransomware-Angriffe nach wie vor, also Umgebungen, die verschlüsselt werden, und dann werden sie erpresst, sie werden nach Geld gefragt. Wenn sie Glück haben, wenn sie bezahlen, kriegen sie auch einen Schlüssel zurück. Also es gibt so Organisationen, da kriegen sie eine Hotline, da können sie anrufen, wenn es nicht funktioniert. Können sie übrigens auch, wenn sie diese Software kaufen auf dem Schwarzmarkt, da kriegen sie Unterstützung. Sie können auch ein Abo-Modell lösen, also sie müssen nicht die Software kaufen, wenn sie das nicht wollen. Sie können einfach das, was Sie einnehmen, teilen mit demjenigen, der die Software geschrieben hat. Wenn Sie in das Ransomware-Business einsteigen müssen, um Ihnen ein Gefühl zu geben, so Einstiegspreise sind um die 60, 70 Dollar. Also durchaus bezahlbar, denke ich. Lohnt sich vielleicht. Aber das ist so die andere Seite, mit der Sie leben. Die Dinge, die Sie tun müssen, wenn Sie, und Ransomware ist das größte Problem, welches wir momentan sehen in der Industrie, wenn Sie sich schützen wollen dagegen, sind eigentlich einfache Dinge, die Sie tun können. Ich habe vorher über Benutzername, Passwort gesprochen. Ich will, dass Sie keinen Administratoren haben, der irgendwo da rumschwebt und auch nur Benutzername, Passwort nutzt. So verlieren Sie ganze Infrastrukturen relativ schnell. Wir sprechen über Backups, wir sprechen über gepatchte Systeme. Also wenn Sie von uns ein Sicherheitsupdate kriegen, wenn Sie von Apple ein Sicherheitsupdate kriegen, wenn Sie von Adobe einen kriegen, spielen Sie die bitte ein. Ich habe vorher kurz über die Phishing-Attacken gesprochen, die nehmen zu, denn das, was Sie hier sehen, dieses Top, das war Russland. Im November vor dem Krieg in der Ukraine hat Russland versucht, quer über Europa so viele Benutzer wie möglich zu übernehmen. Im Kernfokus war vor allem Deutschland. Wir gehen davon aus, dass das war, weil man davon ausging, dass Deutschland der größte Wackelkandidat in der westlichen Allianz gegen Russland ist. Mit dem Verlauf des Krieges hat sich der Fokus ein bisschen verschoben von Russland Richtung Polen und dort auf die Transportindustrie, weil Polen das wichtigste Land ist, um die Ukraine mit Material zu versorgen. Also Sie sehen, auch da spielen die Nationalstaaten mit und gehen mit der geopolitischen Lage mit. Jetzt, nationalstaatliche Akteure waren für mich immer ein bisschen eine Umgebung, über die habe ich wenig gesprochen vor einem solchen Publikum, weil das war für sie nicht so relevant. Das waren Regierungsorganisationen, die relevant sind, Universitäten. Das hat sich geändert. Heute haben die Regierungen wie Russland, wie China, wie Iran, ist im Moment sehr aktiv im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel, die Handschuhe ausgezogen. Die gehen auf Richtung KMUs, wenn sie der Meinung sind, sie hätten was. Sei es nur Geld mit einer Ransomware-Attacke, sei es Informationen, die sie nutzen können. Also wir sehen nationalstaatliche Akteure, die sehr breit auf Firmen zugehen. Was mich am meisten beunruhigt, jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück zu KI. Wir wissen Stand heute, das wissen Sie auch, ungefähr 70% der Bürger in der freien Welt werden innerhalb von 12 Monaten zu Wahlen aufgefordert. Das ist Afrika, ist sehr intensiv dran im Moment, die EU steht an, die USA steht an, das wissen wir alle. Und wir sehen, dass Russland, China sehr aktiv sind im Bereich von Missinformationen und Desinformationskampagnen. Und da spielt die KI ganz eine wesentliche Rolle jetzt auf der negativen Seite. So einfach, wie ich vorher ein Parkbild generieren konnte, so einfach können Sie Fehlinformationen, Fehlbilder generieren. Das haben wir gesehen, das kennen Sie und trotzdem ist es ziemlich beunruhigend. Und wenn es darum geht, wie KI im Negativen eingesetzt wird, das ist ein Bereich, der mir Bauchschmerzen macht, muss ich Ihnen sagen. Es ist nicht, dass jetzt die Angriffe wahnsinnig kompliziert werden technisch und dass der Angreifer KI jetzt einsetzt, um irgendwelche technisch verrückten Angriffe zu fahren. Das ist nicht Stand heute. Kann sich ändern. Phishing-E-Mails wurden besser. Der mit den Tippfehlern funktioniert nicht mehr. Es hat keine Tippfehler mehr in diesen Mails. Aber wo es wirklich heikel wird, sind bei diesen Desinformationskampagnen. Und Sie sehen ja auch, dass die Presse mehr und mehr versucht zu informieren, wie sie Bilder verifizieren. Und ich habe vor kurzem einen Satz gelesen, ich glaube, es war sogar in der Presse, dass es eigentlich schockierend ist, dass wir die KI brauchten, damit wir lernen, dass nicht alles, was auf dem Internet steht, auch wirklich stimmt. Aber es hat ja was. Also jetzt beginnen wir langsam zu zweifeln, ob Bilder wirklich wahr sind. Und was ging so auf Instagram mit den Influencern und so, mit Photoshop? Es geht heute einfach einfacher. Aber wenn Sie über KI nachdenken, wenn Sie über Informationen nachdenken, die Sie sehen, halten Sie diese Themen ein bisschen im Kopf, denn vor allem die nationalstaatlichen Akteure sind da sehr aktiv. Was man dagegen versucht zu tun, man hat auch auf universitärer Stufe versucht, so generierte Bilder zu erkennen. Dieses Wettrennen werden wir verlieren in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Das Einzige, was man tun kann, ist die andere Richtung. Sämtliche, beinahe alle kommerziellen Anbieter von Modellen, sei es OpenAI, sei es Bing, sei es Bard auf Google, die Bilder und Videos produzieren, die werden ein Wasserzeichen hinterlegen, ein technisches Wasserzeichen, welches Sie nicht sehen, aber welches wir technisch erkennen können und Sie darauf hinweisen können, dass ein Bild eben technisch generiert wurde. Und wenn Sie die Leistung sehen, die Sie im Hintergrund brauchen, um solche Modelle und solche Bilder zu generieren, haben wir eine gute Chance, dass wir auf dieser Seite mindestens das Problem in den Griff kriegen. Noch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Das sind die Geräte, die Sie irgendwo an ein Netz hängen. Sei es in Produktionsstraßen, sei es Brandmelder, seien es alle anderen Geräte. Das ist ein Computer übrigens. Das ist ein Computer, den Sie selten pflegen, den Sie irgendwo im Netz sitzen haben und der von Schwachstumgebung und Rechner dazwischen setzen. Aber gehen Sie diese Rechner an, denn die sind verwundbar. Jetzt zeige ich Ihnen das frustrierendste Slide, das ich habe in meiner ganzen Sammlung. Ich habe 2003, war Blaster der große Virus. Der hat einiges quer durch die Industrie lahmgelegt und ich habe den Krisenstab der Microsoft Schweiz geleitet. Und wir begannen zu kommunizieren und haben gesagt, patcht die Systeme, also haltet sie aktuell, nehmt den Antivirenschutz, schaltet die Firewall ein auf dem Rechner. Und dann haben wir es noch ein bisschen weitergebaut, also nehmt ein starkes Passwort und ein Backup. Dieses Slide ist vom letzten Jahr. 99% der Vorfälle, die wir gesehen haben, hätten verhindert werden können, wenn Sie Mehrfaktorenauthentisierung einsetzen. Also Benutzername, Passwort und ein SMS ist nicht so sicher, aber geht. Sie kennen den Authenticator von Google oder von uns und dann müssen Sie halt diese blöde 6-stellige Zahl eintippen. Wenn das System gut gemacht ist, muss ich es nicht jedes Mal tun. Also es ist der Nachfolger unseres Passwortes, das ich Ihnen gesagt habe. Der zweite Punkt ist dieses Zero-Trust-Prinzip. Da geht es im Prinzip darum, ich komme noch ganz kurz darauf zu sprechen, dass ich davon ausgehe, dass mein Netz kompromittiert ist. Und wie gehe ich damit um? Das ist neu übrigens auf diesem Slide. Wenn es um diese Extended Detection Response Software geht, das ist der Nachfolger der Antivirensoftware, dann sprechen wir über das Patch Management und die Daten. Das ist dasselbe, was wir vor 20 Jahren kommuniziert haben. 1:1. Und dann sprechen wir zum Teil darüber, dass die Innovation auf der Defense-Seite, also der Verteidigungsseite, schneller ist wie auf der Angriffsseite. Meine Sicht ist immer sehr einfach. Klar ist sie schneller. Ich habe den Angreifer noch nicht gezwungen, kreativ zu sein, weil die alten Angriffe noch immer funktionieren. Ich kann auf dieselbe Art Systeme kompromittieren, wie ich vor 20 Jahren konnte. Und das ist die Hygiene, meine Damen und Herren. So wie bei Covid. Wir waschen die Hände. Das ist das Händewaschen in IT. Und das ist nicht so komplex. Und schauen Sie, ich habe vorher über Ransomware gesprochen. Und ich habe gesagt, jeder, der bezahlt, ist mein Freund, wenn ich einen Ransomware-Angriff fahre. Sie kennen den Witz. Ich muss nicht, wenn der Löwe kommt, muss ich nicht schneller rennen als der Löwe, nur schneller als mein Kollege. Das ist bei Ransomware genau gleich. Wenn ich besser bin als mein Nachbar, geht er zum Nachbarn. Dann bin ich ja okay. Als ich CISO war, ich hatte 2, 3 wirklich böse Vorfälle. Mit denen konnte ich leben. Denn der Aufwand, um mich zu kompromittieren von dieser Leute, war entsprechend hoch. Wo ich nicht leben konnte mit, ist, wenn irgendeiner irgendein Toolkit runterlädt vom Internet und mich kompromittiert mit Dingen, die ich eigentlich hätte machen müssen. Diesen Dingen. Und von denen sollten Sie sich schützen in erster Linie. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin der Überzeugung, wir sind zum ersten Mal in der Lage, vor den Angreifer zu kommen. Ich habe so begonnen. Der Grund hat mit AI zu tun, mit künstlicher Intelligenz. Wir haben heute mehr Daten als der Angreifer. Wir wissen, wie der Angreifer vorgeht. Eine Ransomware-Attacke, die ist nicht irgendwie magisch plötzlich da. Wir wissen, wie der Angreifer vorgeht. Er schickt Ihnen eine Phishing-E-Mail und irgendjemand öffnet es. Dann verbindet er sich, das ist ein Mensch dahinter, auf Ihren Computer und versucht sich zu verbreiten in Ihrem Netz und sucht die Dinge, die Ihnen wehtun, wenn ich sie verschlüssele, weil dann bezahlen Sie. Wir wissen, wie das Ding abläuft. Also könnten wir sie auch schützen. Wir haben heute Signale bei uns, die bei unserer Cloud aufschlagen, in der Größenordnung von 400 Petabyte an Daten pro Tag. Also wir können Datenmengen verarbeiten, wie wir sie noch nie konnten in der Vergangenheit. Und jetzt können wir mit AI etwas tun, was wir in der Vergangenheit auch nie gemacht haben. Überlegen Sie sich mal, wenn wir Ihr Netzwerk nehmen, und das kann jetzt ein KMU sein oder das kann eine Großfirma sein, und all die Daten, die täglich produziert werden von Ihren Netzwerkkomponenten, von Ihren Geräten und so weiter, wir nehmen die und jetzt legen wir das, was wir wissen von den Angreifern darauf und können jetzt hingehen und sagen, übrigens, wenn eine Ransomware-Attacke geschieht, genau so wirst du kompromittiert. Oder wir härten Ihren Rechner so stark, also wir schließen ihn, so stark, dass Sie es eigentlich nicht merken, aber wir stellen alles ab, was Sie sowieso nie brauchen. Excel-Makros ist so ein Klassiker. Für einen Security-Menschen absoluter Albtraum. Weil die Angreifer lieben es. Ich schicke Ihnen ein Excel, Sie öffnen es. Ich führe den Code aus im Hintergrund und Ihr Rechner gehört mir. Die meisten von Ihnen werden die gar nie brauchen, diese Excel-Makros. Da schalten wir sie doch ab, wenn Sie sie nicht brauchen. Könnten wir tun, wir haben die Daten dazu. Und das wird die Richtung sein, in die wir uns bewegen in der Industrie. Wir nutzen diese Daten, die zur Verfügung stehen, nutzen die AI darauf, um Ihnen ein sinnvolles User-Interface zu geben. Diese Large Language Models, ChatGPT, das ist nichts anderes wie ein disruptives Benutzer-Interface. Jetzt können Sie mit dem Ding sprechen. Ich brauche nicht eine technische Ausbildung mit dem Ding, um was zu tun. Der spricht meine Sprache. Das ist eigentlich alles, was ein Large Language Model macht. Und jetzt nehmen wir diese Daten und bringen die zusammen mit dem, wie Sie damit umgehen können und härten so Ihre Umgebung. Jetzt, am Ende des Tages, ich habe vorher kurz dieses Zero-Trust-Prinzip angeschnitten. Denken Sie daran, dass Sie davon ausgehen müssen, dass Ihr Netz kompromittiert ist. Meine Kunden gehen immer noch davon aus, dass wenn ich auf einem internen Netz sitze, dann ist alles gut. Denken Sie an mein Phishing-E-Mail. In dem Moment bin ich Sie, dann sitze ich in Ihrem Netz. Und es gibt so Dinge, die sind immer offen von Ihrem Netz gegen außen, weil Sie wollen ja aufs Internet. Ich benutze genau die gleichen Protokolle, genau die gleichen Wege, aufs Internet zu gehen. Jetzt verbinde ich mich von Ihnen nach außen. Ihr Netz gehört mir. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, ich bin kompromittiert, ich gehe davon aus, ich will jedes Mal, wenn Sie auf den Server, wenn Sie auf Daten zugreifen wollen, will ich wissen, sind Sie immer noch Sie? Ist Ihr Rechner immer noch sauber? Traue ich Ihrem Rechner? Sind Sie an einem Ort, welches für Sie normal ist? Für mich ist Europa normal. Jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, wie Sie das am Ende des Tages umsetzen können. Sie verabschieden sich von ihrem Netz als Perimeter, den sie schützen. Die große Mauer, die ich vorher gesagt habe. Bauen Sie die noch nicht ab, aber gehen Sie dorthin, wo Sie jedes Mal den Ausweis kontrollieren, bevor Sie mit jemandem sprechen. Das ist dort, wo Sie sich anmelden jeden Tag. Technisch sprechen wir vom Identity Provider. Das ist dort, wo Sie jedes Mal hingehen, sich anmelden und entsprechend verifizieren können, ob Sie immer noch Sie sind. Im Fall von uns zum Beispiel intern kann ich nur auf Daten zugreifen von Microsoft, wenn ich von einem gemanagten Device komme. Also das Device wird gesteuert, der Rechner wird gesteuert von Microsoft und kontrolliert von Microsoft. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, aber es ist so das Kernding. Ich kann nicht von einem privaten Rechner kommen, wenn Microsoft ihn nicht sieht, weil der könnte kompromittiert sein. Das könnte der Spiel-PC meines Kindes sein. Sprechen wir noch kurz ein bisschen über KI. Ich habe jetzt sehr viel erzählt, was alles schief läuft. Denken Sie ans Händewaschen, an diese Kurve. Ich glaube, das ist das Zentralste, wie Sie sich schützen können. Wenn Sie jetzt KI nutzen wollen, und ich habe vorher gesagt, ich bin dann 80% dort, glauben Sie nicht allem, was Sie kriegen von der KI. Du hast gesagt, ich unterrichte noch an der ETH. Ich mache jeweils mit den Studenten so einen Versuch, ich nehme Word und lasse einen Blogpost generieren für mein Seminar, welches ich gebe. Also die Zusammenfassung ist Hammer. Also ich sage nicht mehr als, schreibe mir einen Blogpost zu dem und dem Thema. Was für mich faszinierend ist, die Einladung erfolgt immer auf den 18. Oktober. Ich habe mein Seminar noch nie im Oktober gehalten, es war immer November und Dezember, immer. Ich weiß nicht, woher dieses Datum kommt, aber wenigstens ist er konsequent, jedes Mal, wenn ich es tue. Also Sie kriegen so 80% gut, der Rest ist Ihre Kreativität, der Rest ist Halluzination. Jetzt, wenn Sie AI einsetzen wollen, wenn Sie künstliche Intelligenz einsetzen wollen, geht es darum, was tun Sie damit und welche Verantwortung haben Sie. Wenn Sie ein Produkt einsetzen, welches künstliche Intelligenz eingebaut hat, sei es ein Copilot, sei es ChatGPT, sei es Bard von Google, aber Sie nutzen die Technologie, ist eigentlich Ihre einzige Verantwortung sicherzustellen, dass Sie Sie sind, dass Sie sich anmelden, wir sind wieder bei der Identität, dass Sie von einem Gerät kommen, welches entsprechend sauber ist, dass Sie nur Dinge tun, die Sie zulassen wollen, aber die Sicherheit der künstlichen Intelligenz, dass die künstliche Intelligenz kontrolliert wird, sich auch anständig verhält, ist Job des Anbieters. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Bing ein bisschen mitverfolgt haben. Wir haben Bing auf den Markt gebracht und wir waren eigentlich relativ vorsichtig, wie wir damit umgingen, weil wir nicht so genau wussten, was ChatGPT oder GPT-3.5 und 4 jetzt da liefert. Und da gab es diese relativ bekannte Geschichte, da hat ein Journalist, ich glaube, war Washington Times oder irgendwie so, hat mit Bing eine Nacht lang gechattet und hat Bing zum Punkt gebracht, wo Bing dem Journalisten die Liebe erklärt hat und den Journalisten aufgefordert hat, die Frau zu verlassen. War noch spannend. Das ist mit dem Grund, warum Sie heute maximal 30 Anfragen hintereinander stellen können, weil das System sonst sich irgendwann in eine andere Richtung bewegt, wo wir sie nicht wollen. Wir versuchten dann, das Modell als solches zu steuern. Wenn Sie mit diesen Modellen arbeiten, gibt es zwei Dinge, die reingehen. Das eine ist Ihre Frage und die Vergangenheit Ihres Chats. Das andere, das nennen wir ein System Prompt. Das sind so die Befehle, wie sich die künstliche Intelligenz zu verhalten hat. Also sei kreativ, sprich nur Deutsch, was auch immer. Und die befolgt das mehr oder weniger. Aber wir haben gemerkt, wir kriegen das Ding so nicht in den Griff. Das heißt, wir haben einen Teil vorgeschaltet, welches die Security garantieren sollte. Und mittlerweile sind wir relativ gut. Also wenn Sie auf der linken Seite sind, nutzen Sie das Ding. Gehen Sie mal davon aus, dass der Anbieter mehr oder weniger weiß, was er tut. Wenn Sie das Zweite machen, sagen wir mal, Sie gehen auf Azure, also unsere Plattform, und nutzen die künstlichen Intelligenz-Angebote, die da drauf sind. Da gibt es faszinierende Dinge. Also Sie können ein Video hochladen und können sich beschreiben lassen, was im Video geschieht. Also es gibt so Beispiele, da steigt jemand auf die Leiter und fällt runter und so. Kriegen Sie einen Text, das ist geschehen, und dann sagen Sie, ich will dorthin, wo die Person von der Leiter fällt, und da werden Sie framegenau dorthin geschoben. Überlegen Sie, was Sie damit tun können in Ihrem Geschäft. Es gibt eine Firma, eine holländische Firma, die hat so Shops angeboten, mit normalen Webcams sind die ausgestattet. Sie gehen rein, nehmen irgendein Produkt vom Gestell und verlassen den Shop wieder und es wird dann abgerechnet, was sie genommen haben. Auch wenn sie das Produkt irgendwo wieder hinstellen, die Kamera erkennt das Produkt, das Bild. Also da gibt es faszinierende Dinge. Ein Detailhändler in Deutschland will die Waage, das ist bei Ihnen wahrscheinlich auch so, sie legen das Gemüse auf die Waage und geben eine Nummer ein. Das ist eigentlich doof. Also ich sehe auch, dass es ein Apfel ist. Das kann ich erkennen. Die wollen solche Dinge ablösen. Einfach mit künstlicher Intelligenz zur Erkennung der Bilder. Dann nutzen sie dann die Modelle, die zur Verfügung gestellt werden vom Anbieter. Aber dass die sich dann auch richtig verhalten, ist ihr Job. Also als Beispiel das mit der Waage, gibt es eine Datenschutzanforderung. Das kann nur Deutschland sein. Also wenn Sie die Hand erkennen können auf dem Bild, könnte es sein, das ist kein Witz, das ist ernst, dass ich einen Ring trage, der so außergewöhnlich ist, dass man erkennen könnte, wer ich bin, weil es den Ring nur einmal gibt. Das ist eine Datenschutzverletzung. Das ist dann Ihr Job, nicht mehr unserer. Das ist eine Anforderung, die haben wir gekriegt. Also wenn Sie so diese Modelle nutzen, ist das natürlich Ihre Aufgabe. Wir stellen Ihnen nur die Modelle zur Verfügung. Also Sie sehen, wir schieben die Verantwortung mehr zu Ihnen. Wenn Sie dann Richtung Feintuning gehen, Feintuning heißt, Sie nehmen ein Modell, was wir zur Verfügung stellen, aber trainieren es noch. Als Beispiel, Sie wollen die Anzahl Mitarbeiter oder Kunden zählen, die Sie im Shop haben, aber das Bild ist zu klein. Aber Sie machen immer dasselbe Bild. Können Sie es trainieren darauf, diese Leute zu erkennen? Das sind dann Ihre Daten, das ist Ihr Modell, das Sie dann nutzen. Die Verantwortung ist bei Ihnen. Und dann kommt natürlich der Teil, der als Ingenieur faszinierend ist. Ich baue mir mein eigenes Modell. Da ist natürlich dann alles bei Ihnen, da nutzen Sie nur unsere Hardware. Und um Ihnen da ein bisschen das Gefühl zu geben, auch was Infrastruktur bedeutet, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber sie stimmen ungefähr. GPT-3.5, als es zum ersten Mal trainiert wurde, also das Modell, was genutzt wurde, um ChatGPT zum ersten Mal auf ein Netz zu bringen, das hat ungefähr, ich glaube, 3 Wochen, irgend sowas gedauert, 24 mal 7, um es zu trainieren auf 1024 Grafikkarten. Heute machen wir dasselbe in 4 Minuten. Also das ist der Fortschritt der Hardware, die Sie haben. Also wäre sehr faszinierend, das zu nutzen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Sie praktisch sämtliche Geschäftsanwendungen mit den ersten 2 Boxen abhandeln können. Also beginnen Sie von links nach rechts, auch wenn Sie Ingenieure haben, die fasziniert werden mit rechts. Und dann nutzen wir natürlich sehr intensiv die künstliche Intelligenz für die Sicherheit. Und da geht es darum, Daten zu verstehen. Da geht es wirklich darum, Ihre Leute, Sie in eine Position zu versetzen, dass Sie mit Sicherheitsvorfällen schneller umgehen können. Das ist so der erste Schritt. Also was Sie heute tun können, ist, Sie können hingehen und können Ihre KI fragen, sag mir alles, was du weißt über den Sicherheitsvorfall 1, 2, 3, 4. Dann kriegen Sie eine saubere, schnelle Zusammenfassung. Und dann steht vielleicht drin, Roger Halbers Account ist wahrscheinlich kompromittiert. Da gehe ich hin und sage, warum? Und kriege eine Antwort. Stellen Sie sich vor, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, aber da hätte ich Stunden gehabt sonst eventuell, um die Daten zusammenzuziehen. Und denken Sie daran, ich habe Ihnen zu Beginn gesagt, die Minuten, die sind schlussendlich entscheidend, wenn es um Sicherheitsvorfälle geht. Also da kann uns die KI heute wirklich helfen, schneller zu werden, gezielt reinzugreifen. Und wir gehen an den Punkt, wo wir automatisiert eingreifen. Wir tun das bereits, wenn Sie das wollen, im Bereich Ransomware zum Beispiel. Also wenn wir mit einer hohen 90% Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, es ist wirklich ein Vorfall, und wenn wir gewisse Dinge auslösen, können wir den Vorfall jetzt unterbrechen. Wenn Sie das wollen, können wir es tun. Und jetzt sehen wir die menschliche Komponente. Wir haben vor ungefähr 5 Jahren eine Firma gekauft, um genau solche Dinge zu automatisieren. Wir waren hochbegeistert. Wir sind Ingenieure, richtig. Haben die Technologie ausgerollt und der Erfolg war bahnbrechend 0. Eigentlich genutzt hat es niemand. Weil ich hätte es einschalten müssen und dann macht die Maschine plötzlich und so. Und es war eigentlich faszinierend, weil wir haben vieles gemacht und dann haben wir den Menschen gefragt, willst du jetzt wirklich die Maßnahmen umsetzen, ja oder nein? Und diejenigen, die es getestet haben, haben eigentlich immer ja gesagt, aber trotzdem, das können wir nicht durchlaufen lassen. Dann wird es bei gewissen Kunden versuchsweise eingeschaltet. Das schaltet niemand mehr aus. Also wenn wir den Weg gehen, geht's. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir mit der Zeit ist relevant. Also diese Automatisierung, die kommt, dieses Management durch einen Anbieter, nutzen Sie das, wenn Sie die Kapazität nicht haben, Sicherheit wirklich umzusetzen. Das ist der einzige Weg, weil auf der anderen Seite, das ist das, was ich Ihnen versucht habe zu zeigen, sitzen Profis. So, ich hoffe, ich habe Sie nicht zu fest jetzt schockiert. Aber beginnen Sie mit der Hygiene. Wenn Sie, nachher setze ich mich dann mal hin mit dir, aber wenn Sie da beginnen umzusetzen, wenn Sie das umsetzen, haben Sie schon viel getan. Dann sind Sie mal einen Schritt weiter als Ihr Nachbar. Dann rennen Sie mal einen Schritt schneller als der Kollege. Und das lohnt sich, glauben Sie mir. Okay. Wollen wir Richtung Fragen und Antworten gehen? Gerne.
Roger, ich weiß nicht, ich starte jetzt mal vielleicht mit einer ersten Frage, die mich auch sehr interessiert hat. Wir haben auch jetzt viel davon gehört, dass KI eben trainiert wird. Dieses Trainieren auch im Sicherheitsbereich natürlich stattfindet, aber bietet es jetzt auch ein bisschen negatives Potenzial, also dass Disruptionen stattfinden durch dieses Training, weil du musst ja erstmal Daten hergeben, machst dich sozusagen vielleicht ein bisschen offener?
Jein. Also spannend war für mich, ich habe den Leiter unseres Security Operations Centers getroffen vor 14 Monaten und habe mit ihm über KI gesprochen, die wir nutzen intern. Ich habe gesagt, bringt sie was? Er hat mich angeschaut, nee, überhaupt nicht. Wir hatten die Daten nicht.
Ach so.
Und jetzt kamen die Daten dazu und mittlerweile ist es ein sehr wesentliches Teil unserer Verteidigung, unserer Umgebung. Jetzt, wir nutzen die Daten, die bei uns auf der Cloud aufschlagen. Die Daten, die uns Kunden zum Teil auch zur Verfügung stellen. Wir lernen momentan viel, es ist halt immer so, vom Ukraine-Krieg. Die ukrainische Regierung läuft seit Beginn des Kriegs auf Azure und Office 365. Das heißt, wir sehen sehr viel in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung. Das heißt, an Daten mangelt es momentan nicht mehr. Die größere Herausforderung ist, das wissen ja auch die Angreifer, wie stellen wir sicher, dass die Daten sauber sind und nicht manipuliert von einem Angreifer? Also die Datenmenge ist heute nicht mehr das Problem. Aber sicherzustellen, dass die Daten sauber bleiben, wenn wir die Modelle trainieren, das ist die größere Herausforderung.
Diese Qualität der Daten in dem Fall, dass ich das so richtig verstehe, ist es dann auch so, dass unterschiedliche Datenarten vielleicht auch benötigt sind? Also gibt es Daten, an die würdet ihr gerne kommen, zum das System trainieren und die bekommt ihr derzeit noch nicht?
Ja, das gibt's. Wobei, das ist eine sehr spannende Diskussion. Also wenn du mit Regierungen sprichst, dann wollen die
das
immer Austausch von Informationen.
Ja, möchte nicht so viel hergeben in dem Fall, oder?
Ja, Austausch heißt immer, wir geben, sie nehmen.
Ach so.
Und dann ist immer so mein Argument, also ich meine, ich habe viel mit Nachrichtendiensten gearbeitet, das Geben und Nehmen, ja, aber wir sind ein privates Unternehmen, wir dürfen nicht. Das ist ja okay mit Regierung, das verstehen wir. Wir sehen, das tönt jetzt vielleicht arrogant, aber wir sehen mehr als jede Regierung auf der Welt.
Oh, okay.
Weil, was Österreich sieht, die österreichische Regierung, ist das, was in Österreich passiert. Wir haben viele Kunden in Österreich und um da klar zu sein, wir sehen keine Daten, die bei Ihnen intern anfallen. Also wenn Sie jetzt Office 365 nutzen, Ihre Office 365-Logs gehören Ihnen, die wollen wir auch nicht. Aber wir kriegen ja den Verkehr und wir liefern den Ihnen und wir liefern es wieder zurück ans Internet. Also alles, was da geschieht, sehen wir logischerweise.
Die Schnittstelle in dem
Fall. Schnittstelle. Und dort lernen wir sehr viel. Und wir sind die Organisation, die am zweitmeisten angegriffen wird weltweit. Die Nummer eins ist die USA. Da hatte ich vor kurzem eine Diskussion mit einem amerikanischen Regierungsvertreter, der gesagt, yes, we are once number one. auf dieser Rangliste will ich wahrscheinlich nicht Nummer eins sein.
Na.
Aber uns fehlt es nicht an Daten in den meisten Fällen. Jetzt gibt es Ausnahmen. Im Bereich der Industrie zum Beispiel. Da hat eine Siemens, da hat eine ABB zum Beispiel mehr Erfahrung und mehr Daten als wir. Weil die stellen die Züge her, die stellen die Pumpen her. Und da hat es eine Zusammenarbeit, weil da haben wir ein Loch. Aber das ist eigentlich weniger bei Regierungen, das sind mehr private Unternehmen, die Dinge sehen, die wir nicht sehen.
Mhm. Gibt es Fragen sonst noch aus dem Publikum? Da gibt es sicherlich jemand, der
den Mut hat,
Mut hat, ja, da drüben.
Also für die, die die Frage nicht gehört haben, kann es sein, dass wir die Mehrfaktoren Authentisierung irgendwann aufzwingen? Ich bin noch froh, muss ich den Entscheid nicht fällen, weil ich war an einem Anlass mit Sicherheitsvertretern unserer Großfirmen und dann kam einer zu mir ziemlich aggressiv und hat gesagt, warum schaltet ihr das Ding nicht standardmäßig ein? Und dann stand ein zweiter nebendran und hat gesagt, bist du wahnsinnig, wenn sie das tun, fällt bei mir alles auseinander. So weit werden wir nicht gehen. Ich glaube, ich bin der Meinung, eigentlich sollten sie den Schritt ganz auslassen und passwortfrei sein. Ich habe kein Passwort mehr bei Microsoft. Gibt es nicht mehr. Und dort muss die Welt hin. Und das Coole ist für mich, also ich habe noch eines, aber ich brauche es nie. Darum ist auch das Problem, wenn ich es mal brauchen würde, müsste ich wahrscheinlich Helpdesk anrufen, weil ich weiß es nicht mehr. Aber das Coole ist, wir kombinieren jetzt Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit miteinander. Als ich CISO war, habe ich immer meinem Team gesagt, bevor wir eine Technologie dem Endbenutzer ausrollen, bringe ich euch meine Mutter und gebe euch 30 Minuten. Wenn ihr es ihr in 30 Minuten erklären könnt, dann rollen wir aus und sonst nicht. Und zu der Zeit hat meine Mutter online die Krankenkasse gemacht, online bezahlt, WhatsApp benutzt und so weiter. Also ich hatte viele meiner Mütter in meiner Umgebung. Ich habe es übrigens mal meiner Mutter erzählt, das ging nicht so gut. Aber wenn Sie Richtung Passwort freigehen, das kann ich meiner Mutter erklären. Also ich öffne meinen Rechner und mache nichts, weil der authentisiert mich aufgrund des Gesichtes. Oder ich habe einen USB-Stick, lege meinen Finger drauf und bin drin. Und ich habe hinten eine ganz andere Sicherheitsmarge. Ich glaube, dort müssen wir hin. Kann nicht aufschreiben. Ne? Und Sie sollten für jeden Benutzer, den Sie haben, ein anderes Passwort nutzen. Und übrigens, Passwortmanager sind streng verboten. So leben wir doch. Das ist doch völliger Blödsinn. Also übrigens, ich nutze einen Passwortmanager, um klar zu sein.
Okay.
Das einzige Passwort, das nicht drin ist, mein E-Banking und das von Microsoft, das ich nicht mehr weiß. aber die anderen habe ich im Passwortmanager. Dann habe ich wenigstens sichere Passwörter und ich lasse sie generieren und vertraue dem Passwortmanager, dass es schon nicht schief geht. Nur ans Geld kommt er nicht.
Hoffentlich nicht.
Nee, das ist Paranoia.
Sind die Angriffe auf Gemeinden, Städte derzeit intensiver oder werden eher Unternehmen angegriffen?
Nee, Gemeinden sind doch genial, um angegriffen zu werden. Typischerweise sehr tiefe Sicherheit, weil wir ja Angst haben.
Der Bürgermeister sitzt da vor Ort.
Entschuldigung. Ich hoffe, bei Ihnen ist es besser. Wir haben 10 verschiedene Systeme. Jedes System hat eine eigene Anmeldung, die ganz sicher keine Multifaktoren-Authentisierung unterstützt. In die Cloud gehen wir schon gar nicht, weil die ist böse. Da werden doch Gemeinden und Kommunen kompromittiert noch und nocher. Und jetzt dürfen sie nicht bezahlen, weil sie sonst Terrorismus und Kriminalität unterstützen. Dann müssen sie es anders verbuchen, weil sonst sieht man es ja in der Rechnungsabnahme. Entschuldigung, das ist meine Realität. Ja. Also, die sind genauso schlecht unterwegs wie viele KMUs, wenn nicht schlechter. Und das Verständnis fehlt. Und versuchen Sie doch, wir haben vorher mal kurz über Partnerlandschaften von uns gesprochen, übergeben Sie Sicherheit jemandem, der das Thema versteht. Das ist ein professionelles Thema, da brauchen Sie einen Profi, der dahinter steht und wirklich weiß, was er tut in der Stand heute. Und das sollte nicht derjenige sein oder diejenige, die als Letzte das Büro verlässt und dann das Licht noch ausschalten muss, die werden dann Sicherheitsbeauftragte. Ist jetzt ein bisschen plakativ, aber so läuft es. Also nehmen Sie sich einen Partner, der weiß, was er tut, der es Ihnen umsetzt, vielleicht auch überwacht und ja, es kostet Geld. Wir alle arbeiten nicht ganz gratis.
Und
aber
eben auch ruhig bleibt, wenn das Feuer ausgebrochen ist in dem
Fall. Ja, das ist das andere. Also das lege ich jedem Manager hier drin ans Herzen. Ein guter Linienmanager ist in den seltensten Fällen ein guter Krisenmanager. Ich hatte da typischerweise gröberen Ärger mit meinem Chef bei Swisscom. Weil dann stand er mitten im Krisenstab und ich will jetzt wissen, was läuft. Der macht mir einen ganzen Krisenstab wuschig, den brauche ich da wirklich nicht. Außer er bringt die Pizza oder die Pralines. Aber er ist doch ernst. Und das Schlimme ist noch, die Leute nehmen es unheimlich persönlich. Also das ist nicht das Unternehmen, das angegriffen wird, sondern sie ich als Person. Und das schlechteste Gefühl, das Sie haben können im Krisenstab. Es geht nicht. Halten Sie sich raus, überlassen Sie es den Leuten, die wissen, was sie tun. Dass sie die Information brauchen, ist völlig klar. Weil wenn Sie der Chef der Firma sind, sind Sie das Gesicht gegen außen. Und bei Swisscom kommt da die Regierung noch mit dazu, weil wenn die Swisscom nicht mehr läuft, dann hat die Schweiz ein kleineres Problem. Aber das ist der Job des CEOs. Und lass mich in Ruhe meinen machen und ich leite den Incident. Ja, das hat viel mit dem zu tun. Die Frage ist, ich fasse sie kurz zusammen, wenn ich darf, was ist der Einfluss des Quantencomputers auf die Sicherheit? Sie schauen in die falsche Richtung, aus meiner Sicht. Wir haben ein Riesenproblem mit dem Quantencomputing. Sämtliche Verschlüsselung, die wir heute nutzen, basiert auf einem mathematischen Problem, dass Sie große Zahlen nicht mit vernünftigem Rechenaufwand in Primzahlen zerlegen können. Das ist im Prinzip das mathematische Problem, was hinter der Verschlüsselung liegt, die wir heute quer durch die ganze Industrie nutzen. Wenn Sie Quantum Computing einführen, ist dieses Problem kein Problem mehr, weil wir sehr hochgradig parallelisieren können. Wir wissen von Regierungen, die Stand heute verschlüsselten Verkehr speichern, dass wenn der Quantum Computer da ist, sie die Daten entschlüsseln können. Das ist unser Problem mit dem Quantum Computer. Nicht, dass dann, vielleicht werden die Angriffe anders, das werde ich viel zu lange in der Industrie, um zu sagen, nee, das wird nie geschehen. Aber das ist nicht das, was mir Bauchschmerzen macht. Die ganze Verschlüsselung wird nicht mehr brauchbar sein. Und jetzt haben wir ein Jahr 2000 Problem, ohne zu wissen, wann der 31.12.99 ist. Weil überlegen Sie sich mal Ihre IT-Infrastruktur, und sei es privat oder im Geschäft, und beantworten Sie mir, nur schon mal, wo Sie überall verschlüsseln. Beginnen wir doch einfach mal da. Und wenn Sie das rausgefunden haben, sagen Sie mir noch, welchen Algorithmus Sie verwenden. Da wird es dann dünn. Also nicht nur, weil Sie es vielleicht nicht wissen, sondern weil es nicht dokumentiert ist. Und dann sagen Sie mir noch, wie ich den ersetze. Da wird es dann ganz dünn. Wir haben nur noch nicht realisiert, dass wir ein Problem haben. Dort wird Quantum Computing ein Riesenproblem geben. NIST, dieser National Institute of Standards and Technology, die sind führend festzulegen, welche Standards genutzt werden in der Kryptographie. Die haben vor, ich würde sagen, einem Jahr einen Quantum-Resistant Kryptographie-Algorithmus definiert. Die haben sich aber, das werden wir so einfach nicht lösen. Ich habe keine Lösung für das Problem. Jetzt. Wir arbeiten dran. Und intern ist so die Aussage, überall wo wir Source Code haben, sprich unsere eigenen Produkte, sind wir einigermaßen zuversichtlich, dass wir mindestens mal wissen, was wo läuft. Bei allem anderen, ja.
Hättest du da einen Zeithorizont?
Nee. Okay. Ich meine, der Zeithorizont zum Thema Quantum Computing, der ist schwierig abzuschätzen.
Kann man jetzt gut abschätzen.
Aber er ist nicht mehr so weit weg, habe ich das Gefühl. Ja, ob es es gibt oder nicht, weiß ich nicht. Oder ob es es gibt mit genügend Qubits, dass wir dieses Problem schnell lösen können. Das kommt immer noch dazu. Also nur weil zwei Qubits funktionieren, ist das Problem noch nicht gelöst. Weil früher haben wir immer gesagt, der Schlüssel muss so und so lang sein und da gibt es so eine Kurve, die exponentiell steigt. Wie lange habe ich, wenn ich jetzt einfach alle Schlüssel durchprobieren würde, um Ihre Daten zu knacken? Und als wir dann mal gesehen haben, die Rechner werden schneller, haben wir einfach die Schlüssel länger gemacht und dann ist es wieder höher geworden. Das Problem geht dann nicht mehr mit dem Quantum Computer. Das macht Bauchweh. Kommt zurück zur Frage, die meine Mutter mal gestellt hat, wie kannst du noch schlafen? Aber bis jetzt schlafe ich noch gut.
Ja. Merci. MFA eben in aller Munde, empfohlener Quasi-Standard. Besteht nicht, wenn ich anschaue von den Angreiferseite, eben ganze Staaten, die sich so finanzieren, ein Multimilliarden-Business, besteht nicht Gefahr, dass MFA morgen bereits der nächste Burgturm ist, der vor dem Fall ist. Wie beurteile ich das?
Eigentlich sehe ich das nicht. Also, was geschehen ist, ich meine, das ist der Klassiker. Man hat begonnen, ich weiß nicht, wie bei Ihnen Banking lief. Bei uns in der Schweiz war es zuerst der Bankvertrag, ein Passwort, da hatte ich eine Strichliste. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil die Strichlisten irgendwo auf dem Schwarzmarkt kamen. Also hat man SMS eingesetzt. Da hat dann irgendwann mal festgestellt, dass es eigentlich relativ einfach ist, ein SMS abzufangen, wenn ich will. Und dann sind wir rübergegangen mit den, in diese Authenticators und so. Und der erste Ansatz, den wir auch genutzt haben, war ja einfach, ich gebe meinen Benutzernamen, Passwort ein, kriege eine Meldung auf dem Handy und mache, ja, das bin ich. Und dann war alles gut. Dann haben wir gemerkt, dass der Angreifer hinging und einfach so lange probiert hat, bis sie der Meinung waren, ja, das wird ja schon stimmen, dann sage ich halt ja. War recht erfolgreich.
Dann also oft geklopft in dem Fall, oder?
Entschuldigung?
Ständig geklopft.
Ja, im Prinzip Tür, ständig geklopft, bis einer die Türe aufmacht. Ja. Dann gingen wir über zu, wir zeigen eine Zahl, geben Ihnen eine von dreien, also drei zur Auswahl, und dann sagen Sie, es ist die. Dann haben Sie einfach die Wahrscheinlichkeit gesenkt, aber dann haben Sie dreimal versucht, statistisch, bis Sie drin sind. Und jetzt sind wir am Punkt, wo wir die Zahl eingeben, die wir gezeigt kriegen, das ist ein 1 zu 99, da wird es langsam eng für den Angreifer. Wir zwingen den Angreifer, andere Angriffsmethoden zu wählen. Was der Angreifer heute tut, ist, wenn Sie sich mal angemeldet haben, da stellen wir Ihnen so ein Ticket aus, also wie wenn Sie ins Theater gehen, kriegen Sie ein Ticket, das ist dann 8 Stunden gültig, und mit dem können Sie sich beim Mailserver melden und können Sie sich bei Ihrem Bank melden und so, da werden Sie auch nicht mehr überprüft. Und jetzt geht der Angreifer hin und stiehlt Ihnen einfach dieses Ticket, nachdem Sie sich angemeldet haben. Das ist jetzt das nächste Problem. Das haben wir aber mittlerweile auch einigermaßen im Griff. Aber Sie sehen, klar wird es immer dieses Katz-und-Maus-Spiel, wie du gesagt hast, geben. Wir lösen ein Problem, wir gehen weg vom Passwort, da funktioniert Phishing nicht mehr. Natürlich doof für den Angreifer. Also verschiebt er sich auf ein anderes Thema. Und Teil unseres Jobs ist, versuchen zu verstehen, wohin er sich bewegt, bevor er dort ist. Oder drehen wir es um. Dadurch, dass wir und ein paar andere Kunden sehr weit sind im Umsetzen mit solchen Themen, sehen wir die Angriffe ein bisschen früher, als Sie sie sehen. Also können wir dorthin gehen. Und wie gesagt, Teil dessen, was wir auch mit der Industrie tun, ist verstehen, wohin bewegt sich der Angreifer als nächstes. Ich glaube nicht, dass MFA per se das Thema wird. Das ist zu komplex. Also da gibt es einfachere Methoden. Da bewegt man sich Richtung, ich stehle Ihnen das Ticket zum Beispiel. Wo es nachher hingeht, weiß ich noch nicht.
Meine Frage ist eine personelle Frage. Wie garantieren Sie, oder ich frage wann anders, es könnte ja sein, dass in Ihrem High Potential im engsten Bereich, die diese ganzen Key-Codes kennen, ein Schläfer sitzt. Wie garantieren Sie, dass Ihre Firma dieser Gefahr nicht ausgesetzt ist? Haben Sie da irgendwelche Vorkehrungen getroffen?
Ich bin zu lange in der Security, dass ich Ihnen sagen würde, ich garantiere. Kann man nicht. Also, ich drehe es um. Wenn Sie in irgendeiner Institution arbeiten, die ein Ziel werden könnte eines Kriminellen, müssen Sie davon ausgehen, dass Sie einen Schläfer im Netz haben. Weil das wird die Realität sein. Wir stellen weniger, das ist halt so, sorry, auch wenn es jetzt rassistisch tönt, weniger chinesische Mitarbeiter ein, als wir auch schon eingestellt haben. Wir machen intensive Hintergrundüberprüfungen und so weiter. Können wir dadurch garantieren, dass es nicht geschieht? Nein. Aber was Sie natürlich tun, ist, um gewisse Aufgaben vorzunehmen, wenn Sie jetzt Code ändern wollen in der Cloud, in Office 365, ich glaube, Sie brauchen ungefähr 6 Mitarbeiter gleichzeitig, um das zu erreichen. Und Sie werden hochgradig überwacht. Also wenn Sie den richtigen Setup kriegen und auch noch ein bisschen Glück haben, könnte es sein, dass Sie es kompromittieren könnten. Schließt das nie aus. Aber die Wahrscheinlichkeit ist entsprechend tief. Also
2 verschiedene KIs gegeneinander spielen lassen, wo der eine der Angreifer spielt und der andere der Angegriffene, so wie beim Go, und die so lange gegeneinander spielen lassen, dass sie eben ausgeklügelte Methoden entwickeln.
Das versucht man. Also wir haben Teams, die versuchen, die KI zu brechen. Die versuchen, die KI zu zwingen, was zu tun, was sie nicht soll. Das machen wir übrigens auch mit Angriffsszenarien aufs Netz und so. Solche Überlegungen gibt es. Wie weit wir also schon sind, weiß ich nicht. Also wir versuchen es mit gewissen gezielten KIs, also nicht die Large Language Models, sondern mit anderen machen wir solche Übungen. Bei den Large Language Models glaube ich noch nicht. Aber es ist ein interessanter Ansatz, den wir durchaus auch anschauen. Also können wir eine trainieren, um anzugreifen, und eine für die Verteidigung. Wir führen einmal im Jahr so ein großes, wir sagen, ein Red Team ist im Prinzip ein Angriff auf die Microsoft. Also Leute, wir haben 7 Teams, die das regelmäßig durchführen, also immer. Die versuchen, die Microsoft zu kompromittieren, und einmal pro Jahr nehmen wir die alle zusammen. Und mittlerweile sind auch KI-Leute mit dabei, auch bei den Angreifern, um so zu lernen. Aber ob wir die beiden spielen lassen können, weiß ich nicht. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz da.
Wir führen tausende Kinder zu Ihnen in Ihre Cloud. Mhm. Und es gibt verantwortungsvolle Eltern, die einen sehr restriktiven Zugang zum Handy für ihre Kinder haben. Mir fallen da 2 Paradeeltern ein, Melinda und Bill Gates. Ich glaube, 15 Jahre waren die Kinder, bis die ein Handy nutzen konnten. Was empfehlen Sie uns? Also wir können nicht 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-jährige Kinder mit MFA ins Office 365.
Warum nicht? Aber wegen den Handys. Also es ist doch spannend. Meine Kinder waren die letzten, die ein Handy gekriegt haben in der Klasse übrigens. Also ich bin bei Ihnen, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, warum brauchen die es? Also sie haben es gekriegt, als sie aufs Gymnasium gingen, weil dann mussten sie die Stadt wechseln. Und dann hat es Sinn gemacht aus meiner Sicht. Wir hatten ein Familienhandy, wenn sie Skifahren gingen ohne uns. Was ich Ihnen empfehle, es gibt noch andere Möglichkeiten als das Handy. Es gibt, kostet natürlich wieder, aber relativ günstige USB-Sticks. Ich glaube, ich habe keinen hier. Aber USB-Sticks, die stecken Sie rein, Finger drauf, und dann ist es auch gelaufen. Und was noch wichtig ist, bei all diesen biometrischen Authentisierungen heute, die Biometrie verlässt das Gerät nie. Also mein Fingerabdruck bleibt auf dem USB-Stick. Das ist ganz, ganz zentral, weil das andere wäre ja noch cool als Angreifer. Ich kompromittiere die Datenbank mit allen Fingern und dann haben Sie ein Problem, dann müssen Sie den nächsten brauchen. Und irgendwann ist es dann vorbei. Und darum bleibt der Abdruck des Fingers auf dem Gerät. Weil im schlimmsten Fall, was eigentlich nicht geschehen sollte, kriegen Sie dann einen und nicht eine ganze Bevölkerung. Und die Dinger sind so gebaut, dass, da haben wir mittlerweile recht viel Erfahrung in der Industrie, da hat es Chips drin, bei denen Dinge generiert werden und drin bleiben und nie mehr raus können. Also die Rechnung geschieht auch dort. Also ich würde den Weg gehen. Gehen Sie mit dem USB-Stick oder so. Was Sie sonst tun müssen, und das schockiert mich zum Teil, also meine Kinder sind mittlerweile 21 und 24, aber was mir noch wichtig ist, neben der Authentisierung, ist, dass die Rechner dort sind, wo Sie auch regelmäßig sind. Also unsere Kinder hatten keinen Rechner im Zimmer bis zum Gymnasium plus minus. Der Rechner stand dort, wo wir regelmäßig auch vorbeigeschaut haben. Ich habe aber nie einen Kinderfilter drin gehabt. Da war ich auch wieder irgendwo in die andere Richtung speziell, weil ich immer der Meinung war, wenn Sie dann mal auf die Pornoseite gehen, entweder ist es weh, dann ist auch okay. Oder es ist nicht weh, und dann haben wir eine Diskussion, die wir führen sollten, denke ich. Also wir haben das so gelöst. Aber der Virenschutz und das Patch-Management hilft auch auf diesen Rechnern.
Wie sicher sind denn unsere Daten in der Cloud im Vergleich zu einer lokalen, ich meine, lokale Speicherung jetzt mit Internet-Security, okay, anderes Thema, jetzt verschieben wir alles in die Cloud. Wie sehr wird das jetzt eigentlich mit überprüft über KI schon, gegen Ransomware und andere Angriffe?
Ich mache jetzt eine sehr pointierte Aussage und ich meine sie ernst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich bei Microsoft arbeite. Ich würde sagen, bei 99% der Firmen sind die Daten sicherer in der Cloud, als sie je on-premise sein werden. Und zwar spreche ich auch von Banken. Und wir hatten einen öffentlichen Auftritt. Die UBS hat sich vor 5 Jahren entschieden, die Daten, also mehr oder weniger die IT-Richtung Azure zu verschieben. Das ist ein längerer Prozess, der ist noch lange nicht vorbei. Und der Grund war, und die Aussage haben sie öffentlich gemacht, darum wiederhole ich sie, unsere Infrastruktur wird in der Cloud sicherer sein, als wir sie je on-premise betreiben können. Und für jedes mittelgroße Unternehmen ist das für mich überhaupt keine Frage. ist, wenn Sie mich jetzt fragen, sind die Daten sicher, werde ich Ihnen sagen, nein, sind sie nicht. Aber die Schwelle ist höher, dass der Angreifer Erfolg hat, massiv höher. Weil es gibt kein Schwarz-Weiß. Wir können Ihre Daten schon sicher speichern, aber dann haben Sie keinen Zugang mehr zu den Daten. Das wollen wir auch nicht. Jeder Sicherheitsvorfall, den ich bis jetzt gesehen habe, der Kundendaten in der Cloud betroffen hat, hat, wissen Sie, wo begonnen? Bei Multifactor Authentication. Der Kunde wurde lokal kompromittiert, hat die Accounts verloren und das hat den Weg des Angreifers in die Cloud geöffnet. Sie lesen aber auch in der Presse, wir wurden im letzten, was war es, Juni, von einer chinesischen Organisation kompromittiert. Das war ein sehr unglücklicher, echt unglücklicher Vorfall, weil es waren ungefähr 8 Dinge, die, nicht 8, waren 7, 6, irgend sowas. Ich müsste jetzt zählen. Die geschehen waren nacheinander, die ziemlich dumm liefen, bis die Chinesen an den Schlüssel kamen und dann hat es noch eine Schwachstelle bei Exchange, also im Mail, der Mail-Software. Wir stehen jetzt unter Angriff im Moment von den Russen, haben Sie vielleicht auch gelesen. Solche Vorfälle gibt es. Und bei dem Vorfall jetzt kamen Sie wirklich doof rein, das hätte nicht passieren sollen. Aber das, was hinterher lief, ist relativ komplex. Aber Sie werden sicherer sein in der Cloud als je on-premise. Also wenn Sie sich einfach so die Größenordnung vorstellen, und da können Sie auch die Zahlen von Google und AWS nehmen, aber unsere kenne ich. Wir investieren $5 Milliarden pro Jahr in Research und also Entwicklung und Research im Bereich Security. Das ist nicht nur das, was in Produkten manifestiert, da geht es auch darum, Kinder zu schützen, da geht es darum, Programme zu fahren. Wenn die Wahlen jetzt sind, kriegen Politiker, wenn sie das wollen, wenn sie ausgesetzt sind, einen gratis Zusatzschutz ihrer E-Mail-Accounts. Den zahlen sie nicht. Da geht es darum, die Politiker zu schützen. Die Ukraine hat bis jetzt noch keinen Cent bezahlt dafür, dass sie unsere Dienste nutzen. Also da gibt es auch solche Dinge. Aber das werden sie sich schlicht und einfach nicht leisten können. Aber sie muss dann richtig konfiguriert sein und der Teil, der bei Ihnen ist, muss auch stimmen. Und darum komme ich wieder aufzwingen von MFA. Ich wäre Fan davon, weil die Kunden sonst nicht einschalten. Wir haben jetzt Policies rausgebracht, wie sie sich gegen Spam schützen können, wo sie einfach sagen können, ich will die harte oder die weiche und wir managen das für sie. Ich glaube, wir müssen mehr in diese Richtung gehen, um diese Technologie mehr zu nutzen. Und die Geschwindigkeit ist entscheidend. Also das, was geschieht in Russland, kann einen Tag später bei uns sein. WannaCry, wie lange hat es gedauert? 2 Tage vielleicht? Da müssen Sie schnell sein und nicht darauf warten, dass irgendjemand bei Ihnen noch eine Update einspielt, eine Virensignatur. Also darum bin ich auch der Überzeugung, Sie werden dorthin müssen. Sind Sie ganz sicher? Nein. Können wir, wenn wir Code manipulieren an Ihre Daten? Ja. Wir garantieren Ihnen, Sie bleiben in der EU. Fast immer. Ich habe gewusst, dass das kommt. Aber überlegen Sie sich doch mal. Nehmen Sie an, wir haben einen Ausfall einer Infrastruktur in Amsterdam. Und derjenige, der das Problem lösen kann, sitzt in Seattle. Was hätten Sie lieber, dass der sich von Seattle auf einen Rechner einloggt, hier in Amsterdam und das Problem fixt, oder dass wir ihn in einen Flieger setzen und rüberfliegen in die EU? Ich glaube, da muss ich Sie nicht fragen. Also das sind so diese Grenzfälle, bei denen wir die Daten dann halt auch aus der EU rausnehmen, indem sie jemand sieht, der außerhalb sitzt.
Sie haben jetzt ja über Defensive gesprochen eigentlich die ganze Zeit. Ja. Gibt es auch eine offensive Komponente mit KI, dass man einfach schneller die Leute findet und ja, ich weiß nicht, wie das dann aussieht. Man kann ja wahrscheinlich mit Software nicht physisch was zerstören, aber vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten, sowas außer zumindest eine Zeit lang außer Gefecht zu setzen.
Also Stand heute sind die Angriffe besser geworden. Also Phishing-E-Mails werden definitiv besser, weil ich kann sie jetzt auch in, weiß auch nicht, Türkisch schreiben. Ich kann kein Wort Türkisch, aber die KI macht das für mich. Also die Dinge werden besser. Was Sie auch sehen müssen, Angriffe, wenn Sie Dinge ausschalten wollen, ich glaube, das wird häufig überzeichnet. Wir haben, um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir haben einen Angriff gesehen auf die ukrainische Stromversorgung vor dem Angriff auf die Krim. Solche Angriffe können erfolgreich sein, dauern im Normalfall so um einen Tag rum. So nach einem Tag haben sie wieder Strom im Maximum. Bis jetzt. Also wir haben noch nichts anderes gesehen. Das wenn nicht. Wir dürfen nicht. Also das ist eine rechtliche Diskussion. Können wir Selbstverteidigung geltend machen, wenn wir unter Angriff stehen, wenn wir zurückschießen? Es gibt Firmen, die solche Dinge tun. Es gibt Firmen, das war faszinierend, der Ransomware-Angreifer schickt ihnen hier und da ein Formular. Also wäre es doch noch relativ spannend, dem Formular, welches ich ausfülle, wenn ich es zurückschicke, ein Virus anzuhängen, um herauszufinden, wo er sitzt. Also wir tun es nicht, weil es ist nicht legal. Ich verletze das Gesetz, wenn ich das tue. Auch die Regierungen. Jetzt gibt es natürlich eine nachrichtendienstliche Komponente, die sind dafür da, offensive Nachrichtendienst zu fahren. Da sind wir nicht involviert.
Ja, Sie sagen, wir wissen, wie das Ding ausschaut, also die Angriffe. Aber der jüngste Supply Chain Attack auf die Kompressionsbibliothek, das ist ja eine ganz andere Dimension. Haben wir in Zukunft mehr davon zu erwarten?
Welchen Angriff meinen Sie, Entschuldigung?
Den Angriff auf die XZ-Kompressionsbibliothek, als praktisch ein Open-Source-Projekt unterwandert wurde und sehr hoher Schaden eigentlich damit zu erwarten.
Das ist ein faszinierendes Setup. Können sich an diejenigen, die technisch ein bisschen unterwegs sind, Log4j erinnern? Eine Bibliothek, die es mir erlaubt hat, Logs zu speichern, wenn ich Java-Applikationen hatte, die gepflegt wurde von einer Person, glaube ich, die aber in praktisch jeder Software vorhanden war. Die hatte eine Schwachstelle. Und das kam noch raus kurz vor Weihnachten, ist immer so. Und wir wussten nicht mal, wo das Ding überall sitzt. Müssen wir mehr dieser Angriffe erwarten? Ja, klar. Also ihre Lieferkette hat zwei Aspekte. Das eine ist, denken Sie mal an all Ihre Subunternehmen, jetzt mal völlig Software ausgeschlossen, an all Ihre Subunternehmen und was passiert, wenn die ausfallen. Ich glaube, da haben wir gewisse Übungen durchgemacht bei Corona. Denken Sie das ganze Ding auch fertig, wenn da eine Ransomware-Attacke ist und einfach die Produktion steht, was da bei Ihnen passiert. Und das zweite ist die Software, die Sie einsetzen, sei es Open Source oder nicht Open Source. Was geschieht, wenn Sie ein Virus reinkriegen über diese Software? Log4j war eine läuft jetzt. SolarWinds war eine ganz bekannte. Das geschieht. Gehen Sie davon aus, Sie sind kompromittiert. Gehen Sie mal davon aus, was geschehen würde, wenn eine Softwarekomponente bei Ihnen kompromittiert wäre und ausfallen würde. Weil, wenn, also auf dem Weg hierher habe ich noch ein Telefonat geführt, da ging es genau um diese Geschichte. Wie sichere ich meine Lieferkette ab, softwareseitig? Und ehrlich gesagt, nicht. Also was Sie tun können ist, Sie können vertraglich absichern, dass der Anbieter gewisse Prozesse erfüllt. Dann können Sie hingehen und können nach den Prüfberichten fragen. Die kriegen Sie bei uns auch übrigens öffentlich, um zu sehen, ob der wirklich tut, was er sagt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen solche Prüfungen auch schon erlebt hat auf der Empfängerseite. Dann wissen Sie, wie gut Sie steuern können, wie der Prüfbericht ausschaut hinten. Also das gibt durchaus Einflusspotenzial da. Und dann können Sie in den Vertrag reinschreiben, was geschehen muss, wenn der Lieferant kompromittiert wird und wer dann schuld ist, also so Zahlungen und all diese Dinge. Das ist aber alles, wenn der Schaden schon eingetreten ist. Also schauen Sie sich mal Ihre Lieferanten an und schauen Sie sich auch, vor allem wenn Sie viel mit Startups zusammenarbeiten, mal an, wie die Startups arbeiten, weil das verstehe ich vollkommen. Diese Firmen, die müssen schnell ein Produkt auf den Markt bringen, da ist Security zweitrangig. Das ist vielleicht auch bei Ihnen so, ich weiß es nicht. Und wenn Sie dann diese Komponente beziehen, kriegen Sie ein Problem. Und durch diese Zahl der Tränen gingen auch wir, um klar zu sein. Und ich kann Ihnen die Lösung nicht geben. Ja, wir werden mehr solcher Attacken sehen. Ja, das ist ein Problem. Haben wir eine Lösung bis zu einem gewissen Grad? Technisch ja, gibt es Ansätze. Eine absolute Lösung kann ich Ihnen leider nicht bieten. Da lernen wir noch. Da könnte übrigens KI einen großen Einfluss haben. Da sind wir dran momentan. Können wir mehr der Anforderungen, die wir im Code sehen wollen, auch technisch umsetzen und Ihnen zeigen? Gewisse Dinge gehen heute schon. Also ich wiederhole kurz die Frage. Es geht um Mobilität, autonomes Fahren. Auch sind schon Flugzeuge angegriffen worden oder so. Also das Schöne ist ja, dass wenigstens Flugzeuge und Autos und so, ja vielleicht Autos noch ein bisschen weniger, aber sicher Flugzeuge, so hohen Auflagen unterliegen und dann trotzdem Türen verlieren, dass mindestens in dem Bereich man ein bisschen weiter denkt. Aber auch da spielt natürlich kommerziell spielen Dinge rein. Schauen Sie, das Problem, was wir heute haben, wenn es um künstliche Intelligenz geht, ist, wie testen wir das Ding? Also, ich weiß nicht, ob Sie, machen Sie einen Versuch mal. Schreiben Sie eine Frage in Bing oder in ChatGPT, schauen die Antwort an, schließen den Browser, schreiben dieselbe Frage wieder und schauen die Antwort an. Sie kriegen eine andere Antwort. Immer. Weil die Systeme sind ja probabilistisch, also zufallsgerichtet. Das heißt, wenn Sie solche Systeme testen, was wir momentan tun, ist, wir automatisieren das Testen. Hochgradig, dass wir 20.000 Anfragen schicken können und 20.000 Mal schauen, was rauskommt. Wissen wir dann, ob sich das System richtig verhaltet? Nein. Wir sehen einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich es richtig verhält. Und darum auch die vorgelagerte und nachgelagerte Software, die zentral ist, die wir wieder kennen, die ist dann deterministisch. Also wenn ich eins reingebe, kommt im Normalfall auch 10 unten raus. So versuchen wir es zu schützen. Kommt autonomes Fahren, werden wir uns darauf verlassen können, ja, es wird irgendwann kommen. Da bin ich überzeugt, ob wir es wollen oder nicht. Also wir, ob sie es oder sie, oder wer auch immer will oder nicht. Ich glaube, wir werden noch Zwischenschritte fahren. Also all die Hilfsmittel, die wir heute haben, werden wir besser nutzen. Tesla hatte eine Schwachstelle übrigens. Da konnten sie, wenn sie in der Nähe sind, Tesla übernehmen, das Fahrzeug übernehmen und konnten auch unkontrolliert Gas geben, wenn sie wollten. VW hatte ein Problem und Rover, glaube ich, waren es. Da ging es doch um ein bisschen mehr Distanz. Da konnte ich die ganze Software des Autos kompromittieren über das Unterhaltungssystem im Auto. Software hat Schwachstellen, immer, weil Menschen machen Fehler. Wie gehen wir damit um? Wie schnell treiben wir sie in die businesskritischen Systeme rein und wann will ich in der Lage sein, das Ganze noch zu überschreiben? Also einzugreifen, das Steuer in die Hand zu nehmen und zu bremsen. Und jetzt sind wir bei Fly-by-Wire. Ich weiß gar nicht, wie unsere Autos heute ausgerüstet sind, die modernen. Also nicht die E-Autos, sondern Verbrenner. Wenn ich Gas gebe, habe ich wahrscheinlich auch keinen Kabelzug mehr, würde ich meinen. Also wir sind ja schon dort mittendrin eigentlich, aber es geschieht noch recht wenig. Wird das kommen? Ja. Werden wir mal Unfälle sehen? Ich bin überzeugt, die werden wir mal sehen. Werden wir sie aus bösem Wille sehen? Glaube ich weniger. Es ist mehr ein Versagen des Systems. Wird mal ein Flieger runterfallen deswegen? Wahrscheinlich schon. Aber er fällt auch runter, weil Türen wegfallen oder weil... Also das Leben birgt Risiken. Also ich bin jetzt ein bisschen böse, aber mit dem leben wir schon seit langem.